Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wir reden jetzt über Landschaftsgemälde, schöne Natur, Berge, hier und da noch ein paar Kühe, Bauern, die Ernte einbringen. Ja, wow. Ich weiß. Aber was ist, wenn im Hintergrund plötzlich ein Riesenroboter auftaucht und da rumläuft? Genau damit spielt der Illustrator Jakob Rosalski. Er hat eine Vision entwickelt. Was wäre, wenn es in den 1920er Jahren schon Roboter gegeben hätte? Und dieser Gedanke ist eine totale Inspiration für Serien und für Brettspiele gewesen und jetzt ganz aktuell auch für ein Computerspiel. Und genau über das rede ich heute mit Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt. Hallo Jana.
Hallo Sebastian.
Ist ja schon eher ungewöhnlich, oder? Dass Bilder wie die von Jakob Rosalski Vorlage für ein Computerspiel sind, oder?
Ja, weil normalerweise läuft das ein bisschen anders. Die Entwickler, die Designer, aber auch die Geldgeber und am Ende auch die Spieler, damit die alle auf so einen Nenner gebracht werden, wie die Stimmung im Spiel später wird oder auch die Figuren so aussehen, da entstehen ja sogenannte Production Artworks, ne? Mhm. Und meist sind das aber Auftragsarbeiten, oft so an externe Digital Painter, Landschaftsmaler oder Charakterdesigner. Und die malen eben, was sich die Entwickler gerade so zu ihrem Spiel vorstellen. Mhm. So. Das heißt, viele kreative digitale Künstler sind am Ende eigentlich nur Auftragnehmer, ne? Die malen die Wünsche anderer, führen einfach aus, was sich Entwickler vorstellen. Mhm. Naja, und im Fall von Jakob Rosalski, der hat eben seine Welt vorher schon erarbeitet und hat damit andere inspiriert.
Mhm. Und das heißt, sowas ist tatsächlich eher selten.
Das kommt seltener vor, aber sowas Ähnliches ist jetzt auch dem Künstler Simon Stahlenhag passiert. Der hat auch so ein ganz eigenes Fable für Maschinen, amerikanische so Riesenmaskottchen, wie man die manchmal kennt, an diesen Autobahnen, die so ganz skurril aussehen. Ja. Ein Umgang mit Technik, im Kontrast auch zu so malerischen Landschaften. Und seine Artworks, die wurden als Science-Fiction-Serie verfilmt. Tales from the Loop, vielleicht hast du das schon mal gehört.
Nee, tatsächlich nicht.
Bild?
Du hast das Titelbild mitgebracht, ne? Da sieht man irgendwie einen älteren Mann und ein kleines Mädchen mit Rucksack. Im Hintergrund steht ein schöner alter T3-Bulli und daneben irgend so ein Cyborg-Riesengerät. Irgendwie sieht so ein bisschen aus.
Ich glaube, sie steuert den so mit ihrem Rucksack.
Ah, okay, sie hat das Ding in der Hand, so eine Handschuhsache irgendwie auch an oder sowas.
Ja.
Ne?
Ich glaube, dieser Bulli, das ist die Polizei, die kommt da gerade angedüst und vielleicht. Gibt es da jetzt ein bisschen Stress gleich?
Das ist verrückt, okay. Das passt irgendwie alles nicht miteinander, aber es hat irgendwie auch einen ganz coolen Style so alles.
Ja, total.
Lass uns nochmal zurückkommen zu den Bildern von Jakob Rosalski. Was machen die jetzt so besonders?
Also auch Jakob Rosalski, der liebt Kontraste, ne? Der mischt sehr, sehr gern slawische Folklore, bäuerliche Landschaftsmalerei, naja, und auch riesige Kampfroboter. Und er malt so Bilder immer aus so einer polnischen Perspektive, also mit so typischen polnischen Landschaften. Mhm. Und das macht ihn auch nochmal sehr, sehr frisch für so Augen, die eher an so amerikanische Hochglanz-Sci-Fi gewöhnt sind. Ich habe dir auch von ihm mal Artworks oder so Digital Paintings mitgebracht.
Die sehen gar nicht so digital aus, ne? Das sieht echt aus wie gemalt. Und ja, wie du schon beschrieben hast, das ist echt Folklore, ne? Du siehst halt irgendwie wie aus einem anderen Jahrhundert Leute, Bauern, ne? Eine Bauersfrau auf dem oberen Bild hier zum Beispiel, ne? Mit Kopftuch und einer Sense über die Schultern und noch ein paar andere Menschen siehst du im Hintergrund und eine schöne Hügellandschaft, also alles total malerisch, Vögel fliegen hin und her, nur im Hintergrund sieht man verschwommen irgendwelche Endzeit-Roboter-Dinger in Grau aufeinander zusteuern und weiß nicht, vielleicht bekriegen die sich, vielleicht ziehen die auch alle gerade nur vorbei und wollen irgendwo anders hin und so ähnlich sieht das auch auf dem anderen Bild aus, was du mitgebracht hast. Das ist so ein bisschen deutlicher, aber es ist ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen spooky auch, ne?
Total spooky, oder? Ja. Dieser Kontrast, der ist wirklich heftig. Und was ihn auch so ein bisschen auszeichnet, in allen seinen Bildern oder in vielen Bildern bringt er auch immer mal so ähnliche Figuren immer mal wieder auf. Also zum Beispiel siehst du hier unten die polnische Soldatin Anna mit ihrem Bären, also die hat einen echten braunen Bären, Wojtek, den siehst du sehr, sehr oft auf Bildern, so wie so ein Hund immer neben ihr herlaufen.
Krass, der steht da irgendwie in seinen gefühlten 4 Metern Höhe auf den Hinterbeinen und guckt in der Gegend rum. Sieht auch ein bisschen spooky aus, also eher befremdlich irgendwie, was der da so malt, ne?
Ja. Total.
Sind das denn dann, wenn du sagst, die Sachen, die kommen öfter vor oder Figuren können öfter vorkommen, sind das dann sowas wie fortlaufende Geschichten, die er mit seinen Bildern erzählt?
Nee, also gar nicht. Diese Bilder, die zeigen meist lose Jakobs Faszination für die Gegensätze im Ersten Weltkrieg. Also dieses Aufeinanderprallen von Moderne und Agrargesellschaft im beginnenden 20. Jahrhundert oder im Ersten Weltkrieg damals war das ja auch so, da war noch altertümliche Kavallerie, also Menschen auf Pferden gegen dann schon Panzer, die damals aufkamen.
Ja.
Und daraus hat er so seine alternative historische Welt 1920 plus entwickelt, in der eben er diese übertriebenen, skurrilen, riesigen Roboter packt. Mhm. Die zusammenhängenden Geschichten, die sind dann erst durch die Projekte entstanden, die wiederum aus seinen Bildern entstanden sind.
Ah, okay. Was sind das dann für Projekte, die daraus entstanden sind?
Also erstmal vielleicht zur Vorgeschichte, das war so, Jakob Rosalsky, der wurde vor 6 Jahren sehr, sehr prominent auf einem Games-Portal mit seinen Arbeiten vorgestellt. Mhm. Also da wurden einfach seine Bilder gepostet und die sind dann dem amerikanischen Brettspielautor Jamie Stickmeyer aufgefallen. Und der hat ihn dann gefragt, hey, wollen wir nicht zusammen für mein nächstes Brettspiel kooperieren? Und entstanden ist dabei das Brettspiel Scythe, also quasi das englische Wort für Sense.
Mhm.
Übrigens eines der bekanntesten Brettspiele, das vor 5 Jahren über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wurde mit $1.8 Millionen.
Krass.
You seek to not only be rich and powerful, but also popular. Join us on this journey of farming and war, broken hearts and rusted gears, innovation and valor. Join us for Scythe.
Ja, und Scythe, das ist für 5 Spieler.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, in so einem Szenario nach dem Ersten Weltkrieg angesiedelt. Und es geht um Landwirtschaft, wie auch in Jakobs Bildern. Es geht auch um die Wirtschaft aufzubauen, dein Gebiet zu erweitern. Mhm. Und natürlich kann jeder Spieler auch 4 Riesenroboter ausstatten. Guck mal, so sieht das aus.
Wow, also okay, das sieht sehr, sehr, sehr komplex aus. Also es spielen hier irgendwie 1, 2, 3, 4 Leute gegeneinander, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht auch 5?
5.
Und ja, der Tisch ist sehr voll mit sehr vielen Items und ein großes Spielbrett in der Mitte. Also komplex, würde ich sagen, ne?
Ich glaube auch, wenn du auf Kickstarter 1,8 Millionen willst, dann musst du den Tisch schon ein bisschen vollpacken mit Zeug.
Aber es geht ja heute um Computerspielen, ne? Und das ist auch von dieser Welt inspiriert und jetzt gerade erschienen. Welches ist das?
Genau, diesen Monat, da ist das Spiel Iron Harvest erschienen vom Games-Entwickler King Art Games aus Bremen.
Mhm.
Und Iron Harvest, das spielt auch gegen Ende des Ersten Weltkriegs in dieser alternativen Realität 1920 plus.
Mhm.
Und im Computerspiel, da entfacht so eine Geheimorganisation den Krieg zwischen Polania, Russwirt und Saxonia, das sind die Fraktionen, wieder neu. Es geht um nichts Geringeres als Nikola Teslas Superwaffe. An die wollen die kommen und die ist in so einer mysteriösen Fabrik versteckt.
Ah, Professor. Es war nicht leicht, sie zu finden. Sehen Sie? Genau deswegen brauchen wir Zugang zu der Fabrik. Ihr nettes kleines Spielzeug hat gerade modernste russwirtische Technik zerstört. Könnten Sie mir wohl auch so etwas besorgen?
Ich habe keine Ahnung, wie man in die Fabrik kommt.
Da habe ich aber was anderes gehört. Sie und Ihr Freund Steinmetz sind die Schlüssel dazu. Das war's hier. Nehmt ihn mit.
Jawohl, Colonel Zubov.
Wir schreiben das Jahr 1920. Der Erste Weltkrieg ist eigentlich beendet, aber Geheimorganisationen entfachen diesen Konflikt von Neuem. Es geht um die Welt von Iron Harvest. Es ist eine alternative Realität, in der die Fraktionen Polania, Russwirt und Saxonia nun mit Robotern kämpfen. Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt, die hat uns eben schon ein Spiel vorgestellt, das auf Grundlage von Bildern des polnischen Illustrators Jakub Rosalski entstanden sind.
Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber, die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Jetzt ist der Krieg vorbei, doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek, mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte, der mich nie verlassen wollte.
Also eine Menge Pathos, hören wir da schon auch eine traurige Geschichte, so wie es klingt, und natürlich auch Endzeitstimmung. Ne? Also eigentlich so ähnlich wie mit den Bildern mit den Bauern, ne? Die wir eben bei der Ernte auch schon angesehen haben, Jana, wo dann im Hintergrund Riesenroboter durchstapfen. Wie sieht denn jetzt das Ganze als Computerspiel aus tatsächlich?
Das passt das auf jeden Fall sehr gut zusammen. Also Iron Harvest, das ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Also wir müssen mit ganz verschiedenen starken, schwachen Einheiten gegen gegnerische Fraktionen kämpfen. Mhm. Ich zeig dir am besten einfach mal eine der ersten Missionen, in der wir den polanischen Widerstand spielen und mit unseren Helden einen Zug beschützen müssen.
Neuer Plan?
Tja, direkt kommen wir nicht hin. Wir müssen einen Weg durch die Berge finden. Dieser Tunnel, da müssen wir hin. Rangiert zurück. Stellt die Weichen um.
Neues Primärziel erhalten.
Kampfzug ist abfahrbereit.
Natürlich ein Dampfzug, ne?
Das ist Dieselpunk, nennt sich das, wenn man diese Roboter in so einer Zeit reinbringt. Und das sind ja auch Dieselfahrzeuge.
Natürlich, natürlich. Aber es sieht irgendwie ganz nice aus. Also es ist eine grüne Welt, ich sehe diesen Zug. Und jetzt erscheinen irgendwelche Dinge, die du mit der Maus anwählen kannst. Menüs, 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 Menüs.
Auf jeden Fall. Also ganz unten siehst du meine Einheiten. Gleich die erste ist auch Anna. Mhm. Darüber haben wir schon geredet. Die hat so einen braunen, so einen riesigen Braunbären, der ja auch aufs Wort folgt.
Mhm. Also das ist die aus dem Bild tatsächlich, ja?
Das ist die, die du auch immer in dem Bild gesehen hast. Mhm. Genau, und auch der Bär. Eigentlich ist der Bär noch viel wichtiger. Also der kam in den Bildern viel öfter vor. Wojtek. Mhm. Und du siehst eben Soldaten und dann siehst du da jemanden, der wie so ein Gorilla, so ein riesiger Roboter, wie so ein Gorilla bewegt.
Ja.
Das ist ihr Onkel Lech, der extra für das Spiel entwickelt wurde. Genau, und die beiden, die steuerst du im Prinzip und du musst im Prinzip alle platt machen, die dich so ein bisschen daran hindern wollen, diesen Zug durchzubringen.
Klar.
Weil du willst Hilfsgüter zu Menschen bringen, das ist die Mission. Ja, und ganz wichtig für Echtzeitstrategie natürlich, neben den Helden und dem Kampf, da ist der Aufbau von Basen und das Sammeln von Rohstoffen natürlich auch essentiell.
Klar. Okay, und was machst du jetzt hier genau? Also ich sehe jetzt wieder ein Bahngelände und sehe viele Menüs und du sammelst irgendeinen alten Schrott ein. Oder nee, was, du fummelst an altem Schrott rum, aber es liegt auch überall Schrott auf der Straße.
Ich mache einen Haufen gleichzeitig. Ich muss einerseits diese Basis beschützen.
Ja.
Da stehen nämlich meine ganzen Werkstätten, mit denen ich neue Einheiten bauen kann. Gleichzeitig sammle ich Schrott, genau. Also diese kaputten Roboter von den Gegnern oder auch meine eigenen, die kann ich wieder einsammeln. Das sind wertvolle Rohstoffe. Und gleichzeitig muss ich mich auch verteidigen an mehreren Fronten. Du siehst ja, links unten ist so eine Minimap.
Ja.
Und die ganzen roten Markierungen, da sind die Feinde. Und die muss ich ja, mir auch noch holen.
Also eine ganze Menge zu tun und Stress und Action und Kampf. Wie wird denn da die Geschichte erzählt?
Also im Grunde werden hier alle Figuren aus den Bildern von Jakub Rosalski, wie gesagt, in so einer epischen Geschichte auch zusammengeführt. Ich persönlich mag das auch an Echtzeitstrategien, ne? Weil diese Einheiten und Helden, die stehen auch immer für so eine Geschichte. Also ich habe so ein Beispiel mitgebracht, das fand ich ganz schön. Wir haben ja gerade diesen Zug mit Lech und Anna beschützt. Die sind ja eigentlich eine Familie und arbeiten zusammen,
ja.
Bis es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt.
Wir wollten den Hungernden helfen.
Du weißt ja, gib einem einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Heute lehren wir Polania, sich die ganze Fischerei zurückzuholen.
Aber diese Leute können doch niemals gegen die Roswirts gewinnen.
Richtig erfasst. Sollen sie auch nicht.
Ich werde das verhindern.
Du würdest nur alle verrückt machen, das lasse ich nicht zu. Die Männer sehen zu dir auf. Du bist ein Idol für sie. Aber noch besser als ein Idol ist eine Märtyrerin.
Oha.
Ja, geht blöd aus. Und deswegen spielst du dann auch die nächste Mission ohne Lech.
Ich verstehe.
Und seinen fetten Riesenroboter, was heftig ist, weil der ist eine wirklich sehr, sehr effektvolle Einheit. Musst du dann ohne ihn auskommen und er ist dann natürlich dein Kontrahent.
War das denn von Anfang an klar, was King Art, also die Entwickler, für ein Spiel aus Iron Harvest machen wollen? Also, dass das dabei rauskommt, was jetzt dabei rausgekommen ist?
Also King Art, die sind vor allem für taktische, strategische Spiele bekannt. Davor haben sie zum Beispiel das Spiel Die Zwerge entwickelt. Mhm. Vielleicht hast du davon mal gehört, das ist ein Fantasy-Roman von Markus Heitz. Mhm. Und King Art, die wussten schon recht früh, dass die das sehr lange totgesagte Genre der Echtzeitstrategiespiele wiederbeleben wollen. Mhm. Und Jan Theissen, der Creative Director von dem Entwicklerstudio, der hat mir erzählt, dass er die Bilder von Jakub Rosalski, die hat er vor Jahren mal im Internet entdeckt, hat die abgespeichert, fast schon wieder vergessen und dann fielen die ihm für das neue Projekt wieder ein. Und er sagt aber auch, da war trotzdem noch ganz schön Arbeit nötig, eben um aus so einer Bilderwelt letztlich ein Spiel zu machen.
Die Arbeit von Jakob ist halt sehr visuell und er hatte zwar ein bisschen Background-Informationen und so einige Sachen aufgeschrieben, aber das war insgesamt nicht sehr viel. Und auch teilweise die Sachen, die er entworfen hat, für ihn geht es natürlich darum, dass es cool aussieht und nicht unbedingt funktional ist. Aber für uns ist es natürlich auch so, dass wenn wir zum Beispiel diese Roboter, diese Mechs haben, die bei uns im Spiel natürlich mechanisch funktionieren müssen. Und das heißt, das war teilweise auch noch eine spannende Arbeit sozusagen, die rein visuell interessanten Mechs auch noch funktionstüchtig zu kriegen.
Also im Prinzip haben die Entwickler die herausstechendsten Merkmale von diesen Bildern genommen, also die tollen Figuren und die Riesenroboter, und haben die eben zu Helden und auch damit Einheiten gemacht, die wir durch das Spiel hinweg steuern.
Das ist schon ziemlich geil irgendwie. Jetzt hast du eben gesagt, Echtzeitstrategie ist ein totgesagtes Genre. Warum haben sich die Entwickler denn dafür entschieden?
Ja, also Echtzeitstrategie, das ist immer noch so eine Nische oder wieder, wo es sehr lange nicht viel Neues gab. Also einer der letzten richtig dicken Blockbuster in dem Bereich, das sind so Klassiker wie Warcraft 3. Mhm. Und aus dem ist später ja das Multiplayer-Online-Rollenspiel World of Warcraft hervorgegangen. Mhm. Und auch noch ein krasses Genre, nämlich das der MOBAs, also der sogenannten Multiplayer-Online-Battle-Arenas, wie der Mega-Hit League of Legends zum Beispiel. Also du merkst, online, massive, Multiplayer. Ne? Das lässt erstmal eher die Kassen klingeln,
ja,
als halt so ein aufwendig produziertes Game für einen Spieler.
Ja.
Und KingArt, die haben sich aber trotzdem spezialisiert auf dieses totgesagte Genre. Die machen auch Point-and-Click-Adventure, das ist ja genauso eine Kategorie, totgesagtes Genre. Mhm. Und warum die das machen, das hat mir Jan Theissen erzählt.
Also wir haben immer so ein bisschen die Philosophie, dass wir schauen wollen, in welchen Genres wir die Chance haben, vielleicht das beste Spiel des Jahres zu machen. Wir wollen halt eben nicht in ein großes, populäres Genre gehen und dann irgendwie das 10. beste Spiel gemacht haben, sondern wir wollen lieber in ein kleineres Genre gehen oder in eine Nische gehen und da dann aber eben etwas wirklich Gutes machen. Und Echtzeitstrategiespiele, als wir angefangen haben, an Iron Harvest zu arbeiten, so vor ungefähr 3,5 Jahren, da gab es halt sehr lange nichts mehr. Und wir haben gesagt, okay, das könnte eine Chance sein, wo eventuell es noch, ich sag mal, Fans dieses Genres gibt.
Ja, und ob das wirklich so ist, da haben die sich auch direkt nochmal abgesichert und haben eine Umfrage gemacht mit 15.000 Spielern.
Wow.
Jetzt ist echt krass. Ich, ja. Also wer das analysiert hat, diese Umfrage, krass, die ich jetzt nicht machen wollen.
Das ist ja eine wissenschaftliche Studie.
Absolut. Und die haben die halt die Spieler gefragt, was die eigentlich haben wollen, was die sich vorstellen. Und das ist halt auch ganz interessant, weil danach folgte dann eine Kickstarter-Kampagne, was auch nochmal wichtig ist, gerade wenn Geldgeber erstmal aussteigen, weil die eben nicht an so ein totes Genre glauben.
Viele Leute, die ein Kickstarter-Projekt unterstützen oder ich sag mal so sehr an ein Spiel glauben oder so begeistert von einem Spiel sind, dass sie bereit sind, Geld zu bezahlen, bevor das Spiel überhaupt fertig ist, das sind halt hauptsächlich oder häufig Leute, die sich sehr gut mit diesem Genre auskennen und die sehr lange darauf gewartet haben, dass endlich mal wieder was in so einem Bereich gemacht wird. Und das ist halt eine super Ressource für uns natürlich, weil man dann eben wirklich mit den Leuten sprechen kann, sagen kann, hey, wir überlegen Folgendes zu machen, was haltet ihr davon?
Also ich denke mal, für die hat es sich gelohnt, auf jeden Fall diese Nische gerade zu besetzen. Der Kickstarter wurde ganz gut belohnt. Am Ende kam im Prinzip raus, ein Game von Fans, für Fans, totes Genre, hin oder her.
Was für ein Superfan von diesem Genre muss ich denn sein, um am Ende dann mit Iron Harvest auch Spaß zu haben, ums Spielen zu können und zu wollen?
Wir haben ja uns ja gerade diese eine Mission angeguckt, ja, wie viel du da nebenbei machen musst. Also ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe zur Echtzeitstrategie, weil wie bei Aufbauspielen verbringt man da in einer Mission teilweise Stunden, ne? Bis ich dann mal merke, dass das völlig hirnrissig war, dass ich meine letzten Ressourcen in überflüssige Riesenroboter verballert habe, weil die so cool aussehen, aber in der Mission halt gar nichts bringen.
Ah.
Aber Iron Harvest ist halt durchaus herausfordernd an dieser Front. Manchmal ist das fast wie ein Puzzle, dass ich rauskriege, wo ist jetzt die Schwäche beim Gegner, wo sind meine Stärken. Es bietet dir aber auch viele, viele Möglichkeiten, also sich doch wieder festzubeißen und vielleicht mal andere Einheiten auszuprobieren, anders zu bauen, vielleicht mal doch von der anderen Seite anzugreifen, doch mal auf Deckung zu achten, statt einfach nur hineinzurennen in den Feind. Und ich finde die Einführung für Neuentdecker dieses Genres, die werden da ihre Freude haben.
Ein Um jetzt nochmal irgendwie einen Bogen zum Anfang zu spannen. Wie viel von den Bildern, die wir da am Anfang besprochen haben, also hier die Erntebilder mit den Bauern und den Kühen, steckt da jetzt am Ende noch in Iron Harvest?
Also das finde ich ein bisschen schade. Du hast es ja vielleicht an den Bildern auch gesehen. Dieser interessante Kontrast so aus dieser Perspektive mit diesen Riesenrobotern im Hintergrund und den Kühen und den Bauern, diese malerischen Landschaften, spielen gar nicht mehr ganz so sehr eine große Rolle. Aber das ist ja klar, ne? Weil die Roboter, die laufen ja nicht mehr nur durch den Hintergrund, sondern wir steuern die und naja, spielen mit dem Krieg.
Ja, klar.
Was aber durchaus sich in dem Spiel wiederfindet, das ist die dichte Atmosphäre. Also diese polanischen, russvietischen, saxonischen, diese Perspektiven auf diesen Konflikt und diese tollen Figuren wie Anna mit ihrem Bären aus Jakobs Bildern, die machen Iron Harvest zu so einer ganz unverkennbaren eigenen Welt.
Iron Harvest ist ein Echtzeitstrategiespiel, das im Ersten Weltkrieg spielt. Das Besondere, das Ganze ist in einer alternativen Realität angesiedelt, in der wir als Polania, Saxonia oder Roswiet mit Riesenrobotern kämpfen können. Die Idee dazu, die stammt aus Bildern eines polnischen Illustrators Jakob Rosalski. Wir haben ihn euch eben vorgestellt. Und das Spielestudio King Art hat das Ganze jetzt quasi in eine epische Geschichte umgewandelt. Iron Harvest gibt es jetzt schon für Windows und ab 2021 dann auch für die PlayStation 4 und für Xbox One. Ja, dann noch viel Spaß beim Roboter ausführen. Danke, Jana.
Werde ich haben. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.